Folge Nummer 9, herzlich willkommen. Heute haben wir einen Interviewgast, der Jappo. Seid gespannt, was er alles aus dem Leben eines Backliners und Gitarristen zu erzählen hat. Weiter geht's nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tourbusgeflüster-Community. Wir sind bei Folge Nummer 9 angelangt. Heute haben wir einen fantastischen Interviewgast für euch vorbereitet, der Jappo. Der Jappo ist seines Zeichens Backliner und Gitarrist. Dazu werden wir natürlich nachher noch ausführlich drüber reden. Doch vorab wollen wir ganz kurz unsere neuen Patrons begrüßen, die Sandy und die Ina.
Hallo.
Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mit am Start seid. Das Q&A gestern war auch super, vielen Dank dafür. Auch danke an dich nochmal, Jappo. Kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Schön, dass du da bist, Marian. Schön, dass du da bist, Samuel.
Danke, so geht es mir auch, ja.
Fantastisch. Hallo, Jappo.
Freut mich. Hi, grüßt euch.
Hallo.
Servus.
Gute.
Hi. Wir würden direkt mit der ersten Frage starten.
Jawohl.
Wer bist du denn? Was machst du denn? Wie findest du deinen Platz in der Touring-Welt? Wie hast du ihn gefunden?
Yo, also ich bin, also beziehungsweise war bis vor kurzem, wir alle wissen, dass im Moment alles ein bisschen stillsteht, aber ich bin eigentlich als tourender Backliner / Gitartech mit Bands auf Tour. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Dementsprechend ist eigentlich ja ein Großteil meiner Jahresplanung eben, dass ich so von Tour zu Tour mit verschiedenen Acts eben unterwegs bin und da die Seiteninstrumentalisten betreue, ich sag mal jetzt technisch, wie auch oft in anderen Bereichen des Touralltags.
Nice. Wahnsinnig wichtiger Job. Du hast natürlich mit dem Job die Möglichkeit, bei unfassbar vielen Bands zu arbeiten. Um den Beruf des Backliners kurz vielleicht nochmal auch Laien etwas näher zu bringen, würdest du kurz erklären, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht? Was so deine Handgriffe sind, wann die wo passieren?
Klar, also so für die ganz Außenstehenden kann man sich das eigentlich so vorstellen. Ich kümmere mich zum einen natürlich um die ganze Technik, die den Bereich des Gitarrensports sozusagen irgendwie umgibt auf der Bühne und betreue natürlich auch die Künstler selbst in dem Sinne, dass ein Musiker, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Luxus genießen kann, dass er zum Soundcheck kommt und dann eben alles steht, alles vorbereitet ist, sein Instrument frisch ist, gepflegt ist, gewartet ist, repariert ist, was auch immer da halt eben täglich anfällt. Und der sich somit dann voll und ganz auf den Show-Aspekt und den Rock'n'Roll-Aspekt irgendwie konzentrieren kann und den Tag über eben seinen Kopf ein bisschen frei bekommt von der Geschichte. Das ist eigentlich so, um es ein bisschen kurz runterzubrechen, so mein Hauptanliegen den ganzen Tag.
Im Endeffekt reduzierst du ja quasi den Tagesablauf des Musikers so, dass er sich nur noch um das kümmern muss, wofür er eigentlich da ist, nämlich das Musikmachen,
genau.
Right?
Genau, also ich glaube, das ist auch so der größte Faktor für den Musiker, dass er halt eben den Kopf wirklich frei hat für, ich kann mich drauf konzentrieren, 110% auf der Bühne zu geben, sei das jetzt, weil meine Musik so anspruchsvoll ist, sei das jetzt, weil unsere Show so anspruchsvoll ist. Abgesehen davon, ab einer gewissen Größe hat eine Band ja über den Tag verteilt auch noch ganz viele andere Aufgaben. Also es ist jetzt nicht so, wie sich viele Leute das vielleicht vorstellen unter Umständen, dass die den ganzen Tag rumlümmeln. So Tage gibt's natürlich auch, wo man merkt, okay, es steht nicht viel an und die Band hängt im Backstage viel rum, aber im Normalfall gibt's da ja heutzutage dann irgendwie Meet and Greets. Die sind lokal in den Städten bei irgendwelchen Radiosendern eingeladen. Verschiedenste Termine oder Dinge, die eben die Musiker oder Band eben auch wahrnehmen müssen über den Tag. Und Aufgaben, die da trotzdem noch abgedeckt werden. Also so eine Band-Operation, die steht ja jetzt auch nicht still, nur weil die auf Tour ist. Also für jemanden, der sich um organisatorische Dinge kümmert, der plant dann unter Umständen, während er auf Tour ist, schon für die nächste Tour irgendwie und schreibt E-Mails und all solche Dinge. Also dafür ist es dann eben ganz gut, wenn die Musiker den Rücken frei gehalten bekommen und da eben ihre Techniker haben.
Kurze Frage, muss man dann als Gitartech auch so eine Art Psychologe sein? Also muss man sich da so ein bisschen um die Musiker auch kümmern?
Also voll.
Auf mentaler Ebene.
Ja, genau.
Ja, also ich bin da auf jeden Fall voll und ganz der Meinung, dass das mit einer der größten Aspekte ist. Also du kannst natürlich Skill und Fachwissen haben ohne Ende, wenn du halt am Ende ein Idiot bist und die Band sich mit dir nicht wohlfühlt, hast du halt verloren. Und ich glaube, wenn du mit deinen Musikern auf der Bühne diese vertrauensvolle Ebene halt eben schaffst und die wissen, der kümmert sich um mich und ich bin hier nicht verloren auf der Bühne, wenn irgendwas ist, und sei das jetzt auch nur, weil er auf der Bühne steht und spielen muss und sein, weiß nicht, sein Allergikums-Nasenspray noch im Backstage liegt oder so, dann weiß er, ey, okay, ich habe jemanden, der sich halt im Notfall auch um sowas für mich mal eben schnell kümmern kann, weil dafür bin ich halt da. Jetzt nicht, dass ich persönlicher Assistent bin oder so, aber halt einfach, ich glaube, so die Beziehung zwischen einem Tech und seinem Musiker ist schon auch so, ja, ein brüderliches Aufeinander-Aufpassen irgendwie.
Ja, sehr süß.
Du hast es angesprochen, großes Thema Vertrauen natürlich.
Total, ja.
Dass dir die Musiker in dem Moment entgegenbringen. Ich habe, wenn wir also oder wenn man so drüber gesprochen hat, immer gesagt, der Monitormann, das, was ich immer gemacht habe, ist immer sehr nah am Künstler gewesen, weil man gemeinsam über Dinge spricht, die nicht nur rational sind, um an der Show zu tüfteln, aber natürlich hat auch ein Backliner, gerade ein Gitar-Tech oder ein Drum-Tech, genauso braucht er einen riesen Vorschuss an Vertrauen von den Musikern, dass der sich ja den ganzen Tag über das Thema keine Gedanken machen muss und davon ausgehen genau kann, wenn er um 8 Uhr oder um 22 Uhr auf die Bühne geht, eine ordentliche Gitarre in der Hand hat und alle technischen Problemchen schon im Vorfeld ausgemerzt wurden, sodass der Künstler am besten gar nichts davon mitbekommt.
Nicht wie wir bei Sibi gehört haben, dass zum Beispiel dann die Klampfe mal einen Halbton zu niedrig gestimmt ist.
Ja, wir hatten ein Interview mit Sibi.
Das habe ich gehört, ja,
der
ja.
Der hat lustige Geschichten über seine Backliner erzählt wieder so.
Habe ich alles mit Spannung verfolgt und ja, ich meine, da sind natürlich, also machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages sind da überall nur Menschen und da können auch Fehler passieren und da sind auch garantiert schon die lustigsten Sachen passiert. Ich kann mich dran erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Namen nennen soll, ist auch egal, auf jeden Fall gab's da bei einer Band auch mal einen Zwischenfall, wo dann auf dem In-Ear irgendwie die Gitarren mit einem Octaver oder ich weiß nicht, was für einem Effekt belegt waren und einem Delay oder irgendwie sowas. Der Dominik kennt die Geschichte, glaube ich, auch.
Ja.
Und dann haben sich alle auf dem In-Ear gewundert, warum der zweite Gitarrist das Gitarrensolo mitspielt, aber mit Delay und einem irgendwie eine Oktave höher, bis sie dann irgendwann gecheckt haben, ach scheiße, irgendwas stimmt halt am Monitorpult nicht. Und dann war an dem Tag aber halt eine Aushilfe am Monitorpult eingebucht und der hat halt irgendwas aus Versehen gedrückt, wusste vielleicht nicht an dem Pult, dass da irgendwas eingespeichert war, was weiß ich auch immer, was da passiert ist, aber es sind halt Menschen und da passieren auch manchmal kuriose Dinge, sagen wir mal so.
Ja klar, absolut.
Im besten Falle, wenn du merkst, irgendwas ist im Argen, kannst du deinem Musiker trotzdem das Gefühl geben von, pass auf, ich weiß schon Bescheid, ich habe das alles im Griff, konzentrier dich mal, in 3 Takten geht dein Solo los, spiel mal, ich kümmere mich um alles irgendwie. Das ist, glaube ich, dann in so Situationen auch ganz wichtig.
Da kommt gleich mal die nächste Frage von mir, ne? Also natürlich brauchst du als Gitar-Tech, Bass-Tech, Saiteninstrument-Tech natürlich das technische Know-how und die Fähigkeiten einfach, du musst dieses Instrument beherrschen. Aber das ist ja jetzt nicht ein klassischer Ausbildungsberuf, ne? Wie nee. Bist du denn da reingeschlittert? Natürlich hast du, bevor du Gitar-Tech wurdest, Gitarre gespielt, nehme ich an.
Genau. Um jetzt ganz weit auszuholen, hat es eigentlich schon angefangen, als ich selbst Mucke gemacht habe mit meiner alten Band, mit meiner damaligen Metalband. Da hat das schon angefangen, natürlich mit dem Interesse und so dieses Reinschnuppern, wisst ihr ja auch, man fängt langsam an, größere Shows zu spielen und merkt, oh, das interessiert mich halt alles. Und da habe ich schon gesehen, okay, das gibt es. Es gibt Leute, die auf Tour gehen und Kohle damit verdienen. Habe das aber eigentlich noch nicht wahrgenommen und habe dann über Umwege einen guten Freund kennengelernt, der auch Backliner ist. Der war damals so mit Caliban, Heaven Shall Burn unterwegs und habe da dann wahrgenommen, okay, der verdient damit Geld, das gibt es so und das will ich irgendwann gerne auch machen und bin dann halt weiter am Ball geblieben mit selber Mucke machen und habe dann irgendwann über glückliche Umstände einen Freund gehabt, der bei uns in der Band ausgeholfen hat und Drumtech bei Calderon war. Und als ich das mitbekommen habe, dass er da irgendwie reingerutscht ist, habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn die irgendwann irgendwen für irgendwas brauchen, für was auch immer, sag mir Bescheid. Und ich behaupte wirklich, das war nicht mal eine Woche später. Also in unmittelbarster Zeit danach kam auch der Anruf, hey, die brauchen jemand für Merch, irgendwie T-Shirts verkaufen, kommst du mit? Und da war dann halt, okay, alles klar, das ist meine Chance, da irgendwie reinzukommen. Und dann bin ich da erstmal als Mercher mitgefahren, habe da dann aber auch schnell so angedeutet, ich würde gerne auf der Bühne eigentlich mitarbeiten, da habe ich Interesse dran. Und ja, so nach und nach habe ich dann irgendwann mal halt immer meine Chancen bekommen. Und ja, offensichtlich hat das alles dann irgendwann irgendwie funktioniert. Und die Erfahrung, ich meine, klar muss man irgendwie Know-how haben, aber auch ich bin damals rangegangen mit dem Gedanken, ja, ich spiele doch selbst in der Band und spiele Gitarre, ich weiß doch, wie das funktioniert. Es war natürlich alles ein bisschen blauäugig, also ich hatte auch schon viele, viele Momente, wo ich sehr effektive Lerneffekte hatte und merkte so, oh, okay, alles klar, ja, es ist natürlich alles, also die Tragweite von Dingen ist doch irgendwie ein bisschen größer, als wenn du nur dafür verantwortlich bist, dass das halt dein eigener einer Amp ist und deine Band, sondern da stehen halt Leute auf der Bühne, die sich halt darauf verlassen, dass du halt ein bisschen mehr auf dem Schirm hast, als nur steck mal das Kabel da rein irgendwie. Und ja, aber so mit der Zeit und ja, Show für Show sich halt Tour für Tour Erfahrungen dann halt angesammelt.
Möchtest du vielleicht so einen schlimmen Moment mal kurz beschreiben?
So einen klassischen einfach Lernmoment. Ja.
Ach, so geht das. Was hat denn am meisten wehgetan zu lernen?
Oh, da gab's so ein, zwei Momente, die wirklich so bei meinen ersten zwei, drei Shows passiert sind, waren tatsächlich, dass ich wirklich einfach nur meine Signalkette nicht ordentlich verfolgt habe. Und das Problem dann war, dass das Kabel zwischen Gitarresendeanlage und dem Camper einfach nicht im Input gesteckt hat. So, und ich weiß auch im Nachhinein, das ist immer ganz gut, wenn man im Nachhinein weiß, warum man diesen Fehler gemacht hat. Das Rack auf der anderen Seite mit dem Camper ist halt vorverkabelt. Deswegen war in meinem Kopf, ja, okay, die Dinger sind vorverkabelt. Ich muss das im Endeffekt nur irgendwie die XLR-Kabel hinten reinstecken für das Signal und dann ist alles cool. Und hab dann halt aber in so einem klassischen Changeover-Moment halt damals noch nicht so den kühlen Kopf bewahren können, sondern es war einfach, ey, scheiße, weiß nicht, da kommt kein Signal an irgendwie. Was ist Panik. Das Problem? Und genau, und dann kam Panik und dann war so, ey, ich finde das Problem nicht. Und dann kommt der Kollege und sagt, ey, Augen auf, mach da, guck mal, im Input steckt nichts drin. Das kann nur bedeuten, dass da natürlich auch nichts ankommt. Und ja, das sind so halt, das passiert ja einmal. Das war auch zum Glück natürlich alles sehr früh, dass mir solche Fehler passiert sind. Und dann merkst du halt sehr schnell, okay, ja, alles klar, es ist eben wesentlich mehr als nur mal sein eigenes Equipment verwalten. Also man muss halt schon, man braucht einen großen Radar für viele Dinge. Es ist viel Detailarbeit. Es ist so klassisch immer die Frage, die Leute stellen, ist, ah, du bist der die Gitarren stimmt. Das bin ich natürlich auch. Also es ist schon richtig, aber das ist halt, ja, ein minimalster Bruchteil des, was eigentlich so tagtäglich anfällt.
Da überprüfst du nur deine Arbeit mit.
Ja. Genau, mit dem Gitarren.
Schon ordentlich Verantwortung.
Ja, ja. Ja, ey, total. Im Endeffekt, ich meine, du bist dann mit Bands unterwegs, die spielen dann halt irgendwie in München im Zenit ausverkauft vor 8000 Leuten oder was da reinpasst. Und die Menschen verlassen sich drauf von morgens bis abends, dass die um 19.30 Uhr halt auf die Bühne kommen und alles läuft. Und da wird halt auch nicht hinterfragt, wenn irgendwas nicht funktioniert, so ey, was war denn das Problem? Sondern du musst halt, wenn irgendwas nicht läuft, die Lösung schon dafür parat haben. Und ist auf jeden Fall ein großer, verantwortungsvoller Bereich, auf jeden Fall. Für jeden Einzelnen.
Du hast ja dann auf so einer, zumindest auf einer Clubtour, so den Tag über Zeit, sich um genau diese Dinge zu kümmern.
Genau.
Es ist ja nicht so natürlich, dass Musiker und ihre Crew erst arbeiten, wenn die Show losgeht, sondern die Crew arbeitet schon tagsüber und kümmert sich zum Beispiel die Gitarren und so weiter. Kannst du da kurz so eine Art Stundenplan erstellen, wie so ein typischer Tag aussieht, wenn man aus dem Nightliner hüpft? Und ja, wie ist so dein Weg bis zur Show?
Also, wenn ich jetzt mal so meinen klassischen Arbeitstag beschreiben müsste, wäre das eigentlich, man wacht im Normalfall morgens im Nightliner in irgendeiner neuen Stadt auf und der erste Gang ist meistens erstmal rein und irgendwelche Örtlichkeiten aufsuchen, die morgens ganz dringend sind.
Bei denen es ganz schlecht ist, wenn die Halle noch nicht auf ist oder so.
Genau, das ist immer schlecht, wenn Türen noch verschlossen sind oder Wege nicht beschrieben und man mit dem morgendlichen Druck auf der Blase dann irgendwie erstmal um eine Halle schleicht und nicht weiß, wo es lang geht. Ja, dann gehst du halt rein, machst dich halt irgendwie frisch, gehst was frühstücken und dann im Normalfall, je nach Größe der Produktion, fängt es dann eigentlich so gegen 10.30 Uhr auch an, dass man dann auf der Bühne sich schon mal alles irgendwie anguckt, Platzverhältnisse mit seinen Kollegen, mit Setleuten, mit Lichtleuten irgendwie abstimmt, mit seinem mit der Produktionsleitung. Und dann geht ein Anhänger oder ein LKW auch je nach Produktionsgröße auf und dann fängt man an, erstmal den ganzen Kram einzuladen, der natürlich mit dir reist. Also Backline, in vielen Fällen dann halt auch Licht, Bühnen, Bauelemente für Set, was auch immer da halt je nach Produktion einfach mitfährt. Und dann bist du erstmal mit Aufbauen beschäftigt. In meinem Fall ist das dann eher so die Richtung, natürlich meinen Backline-Kram aufbauen, mir meinen Platz irgendwo suchen und ich sag mal so, die Spuren der letzten Show beseitigen, also die Gitarren grundreinigen, frische Saiten drauf machen, über Setups gucken, einfach schauen, dass da alles frisch ist, dass das alles cool ist und für den Soundcheck vorbereiten. Und dann hat man meistens so gegen die Mittagszeit, ich weiß nicht, ich sag mal zwischen 13 und 15 Uhr hat man dann einen Soundcheck mit der Band, guckt halt eben, dass die zufrieden sind, dass die ihre Wege kennen, sich mit den Örtlichkeiten auf der Bühne natürlich auch ein bisschen vertraut machen können, dass der Sound stimmt, mit dem Monitormann abgestimmt, dass da halt alles cool ist. Und dann hat man mittags, wenn die Band dann den Soundcheck verlässt, eigentlich so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Downtime. Je nachdem, was halt in deinem Arbeitsfeld anfällt, hast du dann halt Sachen zu tun, wenn ich jetzt mal eine größere Wartung habe oder irgendwas doch ausgetauscht werden muss etc. pp., hast du dann mittags eigentlich noch deine Zeit, alles zu erledigen, was halt erledigt werden muss. Dann gibt's ganz normal irgendwann Abendessen und dann bin ich meistens schon so ab nach dem Abendessen ist bei mir immer schon Showvorbereitung, sprich
wenn die Supports anfangen.
Genau.
Dann bist du schon am Rödeln,
genau.
Irgendwas.
Wenn die Supports anfangen zu spielen, bin ich dann meistens schon so in meinem Office-Bereich, in meinem Backline-Arbeitsplatz und fange dann halt eben schon an, Getränke vorzubereiten, Setlisten vorzubereiten, Handtücher. Sind natürlich alles immer Laufwege, wo du dann nochmal ins Produktionsbüro und gibt's schon Handtücher und es ist dann halt eben nicht nur mal schnell ein, zwei Sachen einsammeln, es ist halt oft echt damit verbunden, dass du dann halt nochmal irgendwo 5 Minuten dahin läufst, der eine Musiker trinkt lieber alkoholfreies Bier, der andere mag lieber das und da kümmert man sich halt eben so und hab halt gerne alles schon vorbereitet, dass ich während der Show, während des Changeovers dann eigentlich nur noch kurz meine Checkliste in meinem Kopf abratter und dann kann es eigentlich losgehen mit dem Line-Check. Überprüfst du halt dann eben nochmal die Signalwege im Changeover in Absprache mit dem Monitor-Kollegen und den Front-of-House-Ton-Kollegen und dann geht die Show los. Und im Normalfall ist fast, so komisch das klingt, wenn alles gut geht und alles gut läuft während der Show, ist eigentlich während der Show schon ein bisschen der Moment, wo man dann die Arbeit des Tages die Früchte tragen. Also ich meine, wenn alles gut läuft, sitzt du während der Show nur da und überwachst, dass halt eben alles auch läuft. Guckst nach deinen Musikern, holst mal noch ein Wasser mehr oder holst mal ein frisches Handtuch oder der eine braucht ein Taschentuch oder also.
Du bist natürlich trotzdem unter Spannung während der
ja,
Show,
natürlich.
Ne? Für den Fall, dass irgendwas ist und du hast die Spare-Gitarren irgendwie schon im
genau.
Anschlag auch.
Im Normalfall hast du für alles schon deine Plan Bs, also du weißt, wenn eine Gitarre ausfällt, habe ich für jeden die Spare-Gitarre am Start, wenn eine Funkstrecke ausfällt für die Gitarre, dann habe ich da meine Spare am Start, also wenn man gut vorbereitet, ich meine, du kannst natürlich auch auf Vorbereitung kacken, kannst natürlich auch machen, aber dann sitzt du halt wahrscheinlich während der Show eher auf einem heißen Stuhl, weil du halt Schiss hast, wenn irgendwas passiert, muss ich innerhalb kürzester Zeit irgendwie Dinge machen, was in der Praxis halt natürlich nicht funktioniert, also du musst schon vorbereitet sein und kannst dann während der Show dich einfach nur drauf konzentrieren, darauf zu achten, dass halt alles läuft und bereit zu sein, falls eben irgendwas passiert.
Okay, und dann läuft die Show hoffentlich gut, ohne Zwischenfälle. Vielleicht muss man da nochmal irgendwie eine Gitarre anreichen oder sowas, wegen anderen Tunings oder so.
Ja, klar,
aber genau. Im Grunde hast du da dann idealerweise nicht so viel zu tun. Dann ist die Show rum, du packst den ganzen Krempel zusammen und wie lange dauert es dann, bis man wieder im Nightliner sitzt?
Das kommt natürlich drauf an, wo man am nächsten Tag sein muss, ob es einen Off-Day am nächsten Tag gibt, ob man gegebenenfalls vielleicht auch eine Nacht stehen muss, weil der Busfahrer Ruhezeiten hat. Also Dinge können sein, aber ich sag mal so, der klassische Ablauf ist eigentlich, wenn du mal davon ausgehst, dass um 10:30 so ein Konzert zu Ende ist, 10:30, 11, dann ist eigentlich um 10:30 ein LKW geladen, 10:30, 1 und dann sitzt du eine halbe Stunde später. Wenn es gut läuft, hast du mal noch eine Stunde Zeit, dann fährt der Bus erst um 2, aber da sitzt du dann eigentlich im Bus und bist unterwegs zum nächsten Platzort, wo du deinen Zirkus dann aufbaust.
Ja.
Und alles wieder von vorne. Und
dann geht das Ganze wieder
und
von vorne.
Und alles von vorne, ganz genau.
Das sind ja schon so 12-Stunden-Tage, oder, wo man hat?
Locker.
Ja. Locker. Mach mal 16 draus. Mach mal 16 draus.
Also wenn du so ein Get-In, wie wir es oft zumindest miteinander erlebt haben, Get-In irgendwie so um 9 oder 10
genau.
hat und dann die Traktür nachts um 1 zugeht,
genau,
schon
bist auch ab 9 auf dem Bein einfach so. Ob du jetzt, klar, bist du jetzt nicht ab 9 16, 17 Stunden durch am Malochen und am Machen. Also ist jetzt nicht so, als hättest du dann jede Minute, jede Sekunde richtig krass schweißtreibende Arbeit zu tun. Natürlich sitzt du auch mal oder bist mal im Backstage, bist mal im Catering, wo auch immer. Aber überwiegend sind es lange, sehr stehfreudige Tage, weil du halt echt viel Zeit auf den Füßen verbringst. Also gute Turnschuhe sind immer willkommen.
Und Einlagen, die man am besten nirgends auf dem Kühlschrank vergisst, Jabo.
Kommt ja aber auch nur drauf an, ob Leute die da hinstellen.
Leider ist mir mal ein ganz schöner Fauxpas passiert. Wir waren, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Show. Es war eine Festivaltour.
In Polen war das ein Festival.
In Polen?
In dieser Eissporthalle.
Gerafft. So, und irgendwie waren wir dann nach der Show noch alle duschen. Ja, ich habe Jabos Schuhe gesehen und dachte, es wäre total lustig, die Schuhe zu verstecken. Und er wird sich dann nach dem Duschen einen Wolf suchen, um diese Schuhe zu suchen. Aber er hatte zum Duschen Flipflops an. So ist er dann nach dem Duschen aus der Dusche rausgekommen und dachte sich dann wohl, ach so, ja, vermutlich bin ich auch mit Flipflops gekommen. Und ist dann weggegangen. Und am nächsten Tag, wir waren in einem anderen Land. Und dann kommt Japo auf mich zu, sag mal, hast du meine Schuhe irgendwie? Die anderen haben da was erzählt. Und dann ich so, oh fuck. Und mir ist es natürlich am Abend, war es auch nicht mehr so, dass ich irgendwie auf die Idee kam, mich irgendwie.
Du hast das wahrscheinlich auch
ich
einfach vergessen, weil ich nicht auf dich zugekommen bin.
Genau, genau. Ich konnte gar
der
nicht
Witz ist einfach ausgeblieben.
Sein.
So,
genau.
Ja, genau.
Und dann am nächsten Tag so, ach fuck. Und das Problem war.
Im Endeffekt warst du nur ein Arsch.
Ja, richtig.
Voll keiner gelacht.
Ich meine, ich habe es ihm nicht übel genommen. Ich nehme es auch nicht übel. Aber im Endeffekt war er der Arsch in der Situation.
Das war richtig beschissen, ja. Und das Problem waren nicht mal nur die Schuhe. Ich habe natürlich immer gesagt, ey, komm hier, nach dem Soundcheck gehen wir direkt Schuhe kaufen hier. Yeah. Immer wir waren. Kein Problem, such dir irgendwelche aus, kein Stress. Aber Jappo hatte gerade so Einlagen in den Schuhen. Die natürlich.
So spezielle neue Alten, die waren auch nicht alt.
Ah, das war dann natürlich echt scheiße unangenehm, aber.
Ja, ey. Ja, so Sachen passieren halt auf Tour.
Ja.
Wo wir gerade beim Thema unangenehm und ein Tag auf Tour sind. Was war denn dein schlimmster Tag auf Tour bis jetzt? Weil irgendwelche bestimmten Sachen passiert sind oder andere Gründe?
Also schlimmster Tag auf Tour ist immer ein sehr dehnbarer Begriff. Also es kommt drauf an. Ich hatte natürlich schon einen ziemlich schlimmen Tag auf Tour, weil ich da gerade irgendwie aus dem Krankenhaus auch gekommen bin und dann trotzdem diese Tour irgendwie noch machen musste, weil selbstständig und die Band hat sich drauf verlassen, dass man irgendwie arbeiten kann. Und dann hatte ich da aber auch persönlich, ist familiär da irgendwie was passiert und das ist halt auf Tour zum Beispiel dann eher ungeil, sag ich mal, wenn du unterwegs bist und in der Heimat, im Privaten halt irgendwelche Dinge passieren. Das ist natürlich so der Worst Case, glaube ich, was auf Tour passieren kann. Was man aber sich ja vor Augen halten muss, wenn man es eingeht, in diesem Geschäft unterwegs zu sein, das sind zwangsläufig Dinge, die zum Leben dazugehören und dann, wenn du das halt machst, nicht ausbleiben. Das war auf jeden Fall, glaube ich, mein schlimmster Tag auf Tour.
Ist natürlich schwieriger, mit solchen Dingen mental klarzukommen, sowas irgendwie auf Tour zu verarbeiten, wenn man nicht in seiner Comfortzone ist, zu Hause irgendwie
total.
Und sich mal einen Tag in seiner Bude einschließen kann oder mit den Menschen in direkten Kontakt treten kann, mit denen man das dann in gewissen Momenten macht. Natürlich ist das auf Tour alles ein bisschen schwieriger, mit weniger Private Space, mit weniger Feierabend, mit mehr Trubel und sowas.
Das ist aber in dem, Entschuldigung, ja, es sprich aus, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich war schon fertig, alles gut.
Also, nee, ich wollte auch nur sagen, in dem Fall war halt echt auch super, dass ich von der Produktion, von der Band, mit der ich unterwegs war, da halt echt, also erstmal seitens der Band und auch innerhalb der Crew halt ein sehr, 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 sehr gutes ja, einen guten Rückhalt einfach bekommen habe. Also ich habe da an einem Produktionstag kurz, weiß nicht, eine Stunde vor Showbeginn irgendwie halt die Info bekommen, dass meine Großmutter halt gestorben ist. Und das war dann halt zusätzlich zu einer relativ langen Krankheitsgeschichte von mir, die halt im Krankenhaus auch geendet ist, was ich gerade schon erwähnt habe. Und da kam halt irgendwie eine Stunde vor der Show auf einmal sehr viel irgendwie auf mich ein. Und da habe ich aber direkt sofort von allen Seiten so viel Support und Unterstützung genossen auch. Und da konnte man dann auch einfach sich ein bisschen gehen lassen, will ich jetzt nicht sagen, aber halt, man wusste halt einfach, okay, die Leute sind für einen da und es geht jetzt nicht darum, oh, die Show muss passieren oder sonst irgendwas. Natürlich, klar muss die Show passieren, aber
das ist nicht Priorität dann.
Genau, es eigentlich ist in dem Fall, man weiß einfach, ey, pass auf, egal was jetzt bei mir abgeht, ist alles okay, hier geht's weiter und ich kann mich auf meinen Scheiß konzentrieren irgendwie.
Im Zweifel holt er sich seine Spare-Gitarre selber.
Eben, genau, im Zweifelsfalle
sowas
trinkt er ein Wasser weniger auf der Show oder der, weiß nicht, der Set-Kollege bringt ihm halt ein Wasser, ist scheißegal. Also es war direkt vom ersten Moment an, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier gut aufgehoben und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man viel Zeit mit den Leuten auf Tour verbringt, dass man einfach, ja, da nicht mit einfach nur irgendwelchen Menschen unterwegs ist. Ich glaube, wenn man eine langfristige, ja, Geschäftsbeziehung in Anführungsstrichen eingeht, es ist ja im Endeffekt auch eine Art Geschäftsbeziehung, aber auch sehr persönlich ist das eben ganz wichtig, dass man da mit den richtigen Menschen irgendwie unterwegs ist und sich wohlfühlt. Es mag Leute geben, die auch irgendwie sagen, ey, ist mir egal, ich gehe da rein und mach mein Ding, aber...
Was? Nein. Nee, da hast du natürlich absolut recht, die Ansprüche an die Kollegen sind oder können, sollten höhere sein als die an klassische 9-to-5-Kollegen.
Genau.
Das sind andere Umstände natürlich.
Voll.
Cool. In diesem ganzen Tourkosmos hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Du hast ja schon viele verschiedene Touren gemacht. Wir haben uns erst überlegt, ob wir dich nach einer speziellen Band fragen. Jetzt kommt mir es aber eher in die Richtung, welche Art Tour macht dir am liebsten Spaß? Ist am geilsten irgendwie mit dem Nightliner und einem Anhänger rumzufahren im Winter durch Clubs? Ist es cooler mit Nightliner im Sommer Festivals abzuklappern oder im Sommer auf Flugshows, auf Festivals rumzutingeln? Auf welche Art Tour und vielleicht auch mit welcher Band, wenn du das sagen willst, freust du dich am meisten?
Ja, also das ist, kann man auch aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie beantworten. Also natürlich am meisten Spaß in dem Sinne macht es natürlich, wenn man komfortabel und groß reist und viel Platz hat, viel Material und da eben eine große, schöne Sache machen kann. In dem Fall bin ich natürlich sehr gerne mit meinen guten Freunden und Kollegen von Powerwolf unterwegs, weil die natürlich auch gerade an einem Punkt sind, wo viel passiert, viel Großes passiert und da lernt man und erfährt man halt eben auch als Techniker eben sehr viel. Und ich meine, ich sehe mich trotzdem, auch wenn ich in den letzten Jahren doch auch schon viel getourt bin und viel gemacht habe, sehe ich mich trotzdem immer noch irgendwo am Anfang und bin da auch froh, da immer wieder was Neues lernen zu können. Deswegen, also so groß und komfortabel Touren macht natürlich schon auch Spaß. Aber ich bin natürlich auch gerne mit meiner Family von Calejón unterwegs, wo man dann halt mit einem Anhänger hinten dran noch unterwegs ist und das auch alles noch dann eine Nummer kleiner als bei Powerwolf, aber man hat halt trotzdem Spaß, weil man immer noch ein gemeinsames Ziel verfolgt. Also es hat alles seine Reize, glaube ich.
Eher Festival oder Clubshow als Tech?
Als Tech auf jeden Fall Clubshow.
Mhm.
Safe. Festival ist mir oft
stressiger, oder?
Ja, es ist, die Zeitfenster sind kleiner. Du hast natürlich nicht den Luxus, dass du morgens um 11 deine Workstation da hinstellst und dir den ganzen Tag da stehen kann und du in Ruhe.
Je nach Slot. Wenn du
genau,
jetzt mit Slayer unterwegs bist, dann kannst
da
du
das kannst vergessen,
schon.
Alter. Da kannst du froh sein, wenn du auf der Laderampe dein kleines Flugcase irgendwie rausholen darfst. Irgendwie. Das ist halt echt so eine Sache. Also Festivals machen natürlich Spaß, weil da jeden Tag, jedes Wochenende so unheimlich viele Produktionen auf so einem kleinen Raum zusammenkommen und man halt viel Einblick in viele verschiedene Baustellen bekommt. Das ist natürlich geil, aber so aus dem reinen Arbeitsfaktor bin ich auf jeden Fall bei Clubshow, weil ich hatte auch schon Situationen, wo du dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit Ego-Problemen zwischen Technikern zu tun hattest, aber irgendwie war es doch auch so, dass man dann so, nee, hier ist mein Platz. So, nee, hier ist mein Platz. So, und dann, da wird es mir schon irgendwie dann so ein bisschen leid. Ich bin gerne lösungsorientiert unterwegs und sag, pass auf, ich bin in anderthalb Stunden eh wieder weg, wenn du mir jetzt, du spielst in 8 Stunden erst deine Show, wenn du mir jetzt anderthalb Stunden hier Platz lässt, bin ich dann auch sofort weg und nerv dich auch nicht weiter. So, da haben wir mehr davon, als wenn ich mich jetzt da hinten auf die Laderampe stelle und dir den ganzen Tag im Weg stehe, so, weißt du? Also
sollte man das meinen, dass das selbstverständlich ist.
Ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als wenn du Arschlöcher unterwegs, so, aber es gibt natürlich dann doch auch mal irgendwo dieses schwarze Schaf, ist alles schon mal passiert und dann ist das natürlich bei einer Clubshow komfortabler, wo du halt einfach
als Headliner
auch
zumindest
nicht jetzt zwangsläufig, sondern auch einfach, wenn du selbst als Support irgendwie dann 25 Tage mit einer Band unterwegs bist, hast du dich auch ab dem zweiten, dritten Tag an den Rhythmus angepasst und weißt, ey, der Tech, der Monitormann, die brauchen alle da ihren Platz. Ich glaube, das ist cool, wenn ich dann eher noch die Stunde warte und dann spielen sich die Dinge auch irgendwie ein bisschen besser ein. Auf Festivals ist es halt wirklich, ey, du kommst da hin, weiß nicht, hüpfst aus dem Helikopter, musst kurz eine Schlacht machen und danach hüpfst du wieder in den Helikopter und haust ab irgendwie und hoffst, dass du einen guten Kampf gemacht hast, so, weiß nicht.
Ja, das stimmt.
Sehr, sehr drastisch, so, aber ja.
Geil.
Ja, nun gut, jetzt haben wir ja über dein berufliches Tourleben geredet, aber was machst du eigentlich, wenn du mal nicht auf Tour bist? Also ich habe gehört, du spielst da in so einer komischen Band mit.
Ja, aber auch erst seit Januar bin ich offiziell Mitglied als Gitarrist bei Ghost Kid. Und ja, danke.
Okay, ja. Das neue Projekt von Sushi, seitdem er nicht mehr bei Eskimo Callboy singt, gibt
ganz
es,
genau.
Ich glaube offiziell ist es als Solo-Projekt betitelt.
Genau, das ist Sushis Solo-Projekt sozusagen und da bin ich als einer seiner Gitarristen dabei. Und ja, freue mich halt voll, sobald man wieder darf und es Möglichkeiten gibt, Dinge auf eine Bühne mit Publikum zu bringen, da dann auch Gas zu geben und mal wieder als selbst aktiver Musiker auf der Bühne dann auch bisschen was zu machen.
Das muss ja total, ich stelle mir das wahnsinnig cool vor, wenn man ohnehin schon immer in dieser Branche unterwegs war und dann jetzt diese Chance kriegt, direkt in einem schon renommierten Projekt einzusteigen. Nicht renommiert, weil es das schon
wirklich
gibt und die sich bewiesen haben, aber weil Sushi natürlich eine gewisse Hausnummer ist und ihr da direkt auch nicht mit den typischen neuen Bands-Problemen anfangt, sondern ihr habt schon Festival-Bookings. Es hat alles schon Hand und Fuß,
genau.
Und es gibt da eine Struktur. Das ist natürlich sehr komfortabel. Coole
total.
Sache, dass das so für dich funktioniert hat.
Ja, voll. Also ich bin auch mega happy, dass ich da jetzt die Chance kriege und dabei sein kann und dann, ja, so drastisch das klingt, aber irgendwie so auf meine alten Tage dann doch auch nochmal irgendwie die Möglichkeit hab, selbst irgendwie auf einer Bühne zu stehen, weil im Endeffekt bin ich ja auch nur in diesen ganzen Zirkus reingerutscht, weil ich irgendwann mal auch, ja, der Musiker bin, war, der auf der Bühne stehen wollte und
irgendwann hat man gemerkt, dass man kein Rockstar wird und hat dann
genau.
ans andere und Ende des Kabels gewechselt.
Genau, und genau, sozusagen ans andere Ende des Kabels gewechselt und gemerkt, so ja, da kriege ich halt auch den Einblick in das Touren und gehe auf Tour, aber ich verdiene halt auch noch irgendwie ein bisschen Geld damit und muss mich halt nicht mit 4 unorganisierten anderen Typen rumschlagen und hoffen, dass wir irgendwie genug Spritgeld für die nächste Show zusammenkriegen. So. Und ja, deswegen bin ich dann echt froh, dass das jetzt auch in einem etwas größeren Rahmen dann alles irgendwie direkt starten kann, wenn man wieder starten kann und da natürlich schon gewisse infrastrukturelle Dinge schon vorab gegeben sind und man dann auch loslegen kann, wenn man wieder darf.
Das heißt ja dann, dass ihr so viele Leute seid, dass ihr eigene Crew habt. Bist du dann richtig arschig zu deinem eigenen Gitter-Tech oder bist du strenger?
Also, um Gottes Willen, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, wir
oder
haben
bist
halt
ein eigener Gitter-Tech noch dazu.
Wir haben natürlich, also wir planen erstmal jetzt noch nicht mit, wir haben natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeit, von heute auf morgen mit irgendwie einer vollen Crew unterwegs zu sein. Wir werden natürlich Leute dabei haben, die uns unterstützen und planen natürlich auch irgendwie schon gewisse Positionen müssen natürlich besetzt sein. Also du brauchst Leute, die audioaffin sind und deinen Sound machen können und du brauchst einen Lichtmann, der irgendwie deine Show machen kann. Das sind schon essentielle Dinge. Aber also selbst wenn man jetzt mit Geld zugeschüttet werden würde und die Möglichkeit hätte, schon an so einen Luxus wie einen Gitar-Tech zu denken, glaube ich, würde ich, solange es geht, drauf verzichten, weil die Dinge, die man machen kann, kann ich selber machen. Und nur um mir eine Gitarre anzureichen, muss ich niemanden mitnehmen. Das kann irgendjemand anders auch eben machen, falls ich eine andere Gitarre brauche. Und ich glaube gar nicht mal, dass ich arschig wäre. Ich bin einfach nur auch so ein klassischer Typ. Ich habe so einen kleinen Mann im Kopf, der irgendwie gewisse Dinge müssen halt immer so sein, wie ich die in meinem Kopf mir vorstelle. Und auch wenn jemand anders das so macht, dass es funktioniert, ist das in meinem Kopf irgendwie, das Paddleboard muss aber in einem 45-Grad-Winkel zum Riser stehen.
Sonst, wenn ihr Japo kennen würdet, würdet ihr wissen, dass er ein sehr, sehr penibler Typ ist, der dann, wo er 500 Meter weg von der Bühne ist, doch nochmal umdreht, weil er sich dran erinnert, dass er das Tape, wo er irgendeinen Buchstaben draufgeschrieben hat, doch nicht ganz gerade auf das Case geklebt hat. Das ist dann absolut nochmal ein Grund umzudrehen, bevor man sich die ganze Nacht einen Kopf macht.
Ja, ich bin.
Japo ist sehr ordentlich, was das angeht.
So eine Art Monk einfach, der Gitar-Tech.
Ja, voll. Ja, total.
Japo würde alles, was der noch so gute Gitar-Tech da macht, doch nochmal kontrollieren und ihm vielleicht vorschlagen, ob er es nicht vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen möchte.
Ja, es ist, also, ja, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das einen arschigen Hintergrund hat, aber ich glaube,
nee, gar nicht.
So echt die Krankheit in meinem Kopf von, wenn die Ersatzplektren für den Gitarristen jetzt nicht genau so in diesem Muster nebeneinander liegen, dann habe ich einen kleinen Krampf in meinem Kopf irgendwie. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil oft ist es natürlich praktisch, wenn man seine Routinen hat und Dinge immer so sind, wie sie immer sind, aber andererseits ist es auch oft unnötig, wenn man einen Krampf im Kopf hat für irgendwas, was eigentlich total unnötig ist. Deswegen, naja.
Ja, also ich glaube, ein Gitar-Tech hätte es bei dir an sich sehr einfach auf der sozialen Ebene.
Und ja, sowieso.
Aber
ja.
Technischerseits schon sehr beweisen, bis da kompromissloses Vertrauen am Start wäre.
Braucht jemand noch ein Getränk?
Ja, ich gern.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ich war ja noch nie in dem wirklichen Genuss, selbst in einer Band zu spielen, die mit einem Tech unterwegs ist. Ich habe einmal eine Show mit Caleron gespielt als Ersatzgitarrist für den Kotsche. Und da waren wir natürlich auch mit einem Gitar-Tech unterwegs, aber da hatte ich auch eher das Gefühl von, der weiß, wann er mir meine Gitarre geben muss und mehr.
Das reicht.
Mehr brauche ich nicht. Da steht Wasser, da liegt ein Handtuch, da ist eine Setlist. Dann bin ich eigentlich schon, ich glaube, da wäre ich schon sehr einfach zufriedenzustellen. Möchte ich jetzt mal so behaupten.
Ja, das denke ich auch. Aber bis du den Trustfall machen würdest, dauert es 1, 2, 3 Shows.
Ach, das warten wir mal ab.
Nee, ist gar nicht so drastisch, wie ich es darstelle. Wo sind wir denn angelangt? Wir haben hier so eine Frageliste, über die wir immer wieder so drüber hoppeln. Genau, wir sind ja in dem Kosmos angekommen, in dem du nicht auf Tour bist. Du hast erzählt, wie du auch die Zeit genutzt hast, dich bei Ghostkit einzuarbeiten. Da steht ja natürlich auch ein Haufen Arbeit noch vorne dran.
Voll.
Sei es, da haben wir schon drüber geredet, über dieses Rack, was man da zusammenbauen muss und die ganzen Gerätschaften, die man besorgen und verkabeln muss. Da bist du auch aktiv mit dabei, hast natürlich dann auch mit einer Band auf diesem Level ein gewisses Vorbereitungspensum, was du erfüllen musst, Songs draufklatschen und sowas. Gibt's schon Pläne, die mit Ghostkit, über die man schon sprechen kann? Gibt's Pläne, auf die ihr hinarbeitet und eigentlich nur noch das Ende der Pandemie abwartet? Steht schon irgendein Album oder sowas wieder in den Startlöchern, irgendetwas?
Also ich glaube, dass das erste wirklich große Ding ist natürlich, dass wir im Dezember unsere Release-Tour sozusagen, unsere eigene Tour halt geplant haben, die auch schon, ich glaube jetzt das zweite Mal auch schon verschoben wurde in jetzt Dezember 21. Und ich glaube halt einfach aufgrund der aktuellen Lage ist das so das Einzige, wo man sich einigermaßen drauf konzentrieren kann erstmal, dass das stattfindet und wir da endlich unsere Band, unser Programm auf die Straße bringen können. Es waren natürlich diverse Sachen in Planung, also es gab da so eine Streaming-Show, die geplant war, aber ist halt momentan natürlich, hat sich alles verschoben, dann doch ausgefallen, Dinge können nicht stattfinden, weil die Firma XY jetzt doch das nicht machen kann und die Auflagen hier erschwert sind, ist halt alles so ein großes Fragezeichen, dass ja, ich glaube, das einzige wirkliche wo man sich jetzt so ein bisschen Lichtblick drauf konzentrieren kann, ist eben, dass diese Tour im Dezember stattfinden kann und man dann endlich, ja, das Projekt Ghost Kid auf die Bühne bekommt.
Wo sollten die stattfinden? Ist das Dachraum oder ist das nur Deutschland? Ist das international?
Es ist Deutschland, es ist eine Show in Tschechien dabei. Ich glaube, Österreich, Schweiz ist auch mit dabei. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Wir haben auch ein, zwei Shows in Russland vorab geplant. Im November sollen die stattfinden oder ich glaube drei Shows. Das ist vorab geplant. Es waren natürlich diverse ein, zwei Festivals für den Sommer auch geplant und angekündigt, glaube ich schon. Es ist natürlich die Frage, ob die stattfinden werden. Ich hasse es wirklich, dass man immer auf dieses Thema zurückkommt, aber es ist halt leider aus allem irgendwie nicht wegzudenken, weil das in allen Gleichungen das große Fragezeichen, die große Unbekannte ist.
Das nervige C-Thema.
Ja. Das Carol Basson. Auch nur noch die das C-Thema, ja, total. Also,
fürchterlich, ja, es nervt echt, das stimmt.
Ja.
Aber ich habe auch keine Lösung.
Nicht? Nee. Krass. Ja, aber haben sie dich gefragt nach einer?
Ja.
Ja.
Ich gesagt, ich muss noch zurückrufen.
Jens, Entschuldigung, aber ich weiß es auch nicht.
Hey, gut, Jens, ich bin da in so einer WhatsApp-Gruppe. Ja. Mit so Polizisten.
Ja. Ah. Oh.
Heikles Thema. Ja, das ist ja eigentlich trotz der aktuellen Situation ein sensationeller Ausblick. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ich kann mich reinfühlen, wie du da Bock drauf hast.
Ja, total.
Wenn es irgendwann mal wieder rollt, dass das dann so passieren wird. Was mir da dazu direkt einfällt, ist, wird es sicherlich ja irgendwie Komplikationen geben, da du als Gitarrist an den Tagen arbeitest, an denen auch andere Shows stattfinden.
Garantiert,
sprich,
ja.
Dein Gitarristendasein und dein Backliner-Dasein wird irgendwie kollidieren. Hast du da schon überlegt, wie du da was bewerten kannst oder solltest, wie du dich dann entscheidest im Zweifel?
Ja, also das ist natürlich so ad hoc immer schwer zu sagen. Im Endeffekt natürlich muss ich meinen Lebensunterhalt weiter irgendwie bestreiten und verdienen. Auf der anderen Seite wisst ihr das ja auch, wie das ist. Es steckt ja auch sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft in dem Musikerdasein. Also ich glaube jetzt natürlich, wenn man mal eine Show mit der eigenen Band spielen soll und da aber drei Wochen in Südamerika eine Tour hat, braucht man jetzt nicht die Frage stellen, wo man dann die Priorität setzt. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Aber im Zweifelsfalle bin ich dann doch auch der Typ, der sagt, ich möchte gerne doch auch so viel es geht, selbst als Musiker auch noch auf der Bühne erleben.
Ja, das kenne ich gut. Das hatte ich auch oft, diese Situation, dass man gerade für uns kleinere Bands, wenn dann große, wichtige Shows anstehen, die dann einer anderen 2-, 3-, 4-wöchigen Tour gegenüberstehen.
Oder auch einer Tür.
Oder Natur, genau. Also war ich auch schon sensationell oft in Schwierigkeiten. Ich kann mich erinnern, unsere erste Show als Grizzly.
Stimmt. Oh Gott, war das ein Scheiß, jetzt wo du sagst.
Da war ich gerade mit Gregorian unterwegs. Keine Ahnung, das ging 8 Wochen oder 10 Wochen. Das war richtig lang. Es war aber der glückliche Zufall, dass wir einen Tag vor unserer Grizzly-Show in München gespielt hatten. Und einen Tag drauf einen Off-Day hatten und wiederum einen Tag drauf in, keine Ahnung, irgendwo anders, Augsburg, Ulm oder sowas gespielt haben. Und so bin ich dann am Off-Day morgens früh von München nach Karlsruhe gereist, habe eine Show gespielt, bin nachts oder morgens wieder zurückgereist und habe dann wieder als Tech auf einer Show gearbeitet.
Das ist Dedication, liebe Leute.
Ja, das war natürlich unsere erste Show. Die will
ja,
ich natürlich
ja auch nicht
unter
verpassen.
Keinen Umständen
ja, natürlich.
Absagen. Sag aber Klar. Logischerweise auch keine 8 Wochen Tour ab wegen einer Show im Substage. So, und da gab es schon öfter Spirenzchen und ich habe schon oft Kompromisse finden müssen und das, ja.
Der Kompromiss sitzt da drüben.
Hallo. Ja, genau.
Oft hat er mich ersetzt, wenn ich auf Tour war, arbeitend, dann hat er bei uns Bass getan.
Das ist dann halt genau glücklich,
den
wenn
Hund
man halt
gefüttert.
Jemanden in der Hinterhand hat, der
und,
das dann halt
und,
eben
und.
Auch übernehmen kann, ja.
Ja.
Aber das gar nicht mal nur die Diskrepanz zwischen jetzt Arbeit und Selbstband. Es ist ja auch oft einfach der Fall, du bist ja auch mit vielen verschiedenen Bands über eine lange Zeit unterwegs, die gerne auch immer mit der gleichen Person arbeiten. Und da hast du halt oft auch natürlich irgendwie das Problem, okay, die sind jetzt am gleichen Festivalwochenende unterwegs wie die anderen. Wem sage ich zu, wem sage ich ab? Da ist halt natürlich auch oft, also ich meine, ich habe da auch schon Sachen gehabt, dass ich freitags in Frankreich mit der einen Band gespielt habe, habe mich nachts vom Shuttle an den Flughafen fahren lassen, bin nach Österreich geflogen, habe am nächsten Tag Festival mit der anderen Band gemacht. Mhm. Nur weil man es halt auch irgendwie allen recht machen möchte.
Ja, richtig.
Deswegen, also es ist halt immer auch so eine Sache, wie viel Herzblut, wie viel, wenn es machbar ist, mache ich es halt irgendwie.
Ja, da sind wir schlussendlich auch bei dem Thema Gagen natürlich, ne? Die Mucker, die Bands, die dich buchen, die wissen ja auch, dass die anderen Bands, die um dich buhlen, in der gleichen Festivalzeit auf Tour gehen. Klar. Und natürlich bleibt da oft die Variable Gage. Und wenn eine Band sagt von vornherein, wir haben Bock drauf, dass du immer mit uns mitgehst, pass auf, das beweisen wir, indem wir dir
10 Euro mehr.
Pauschal immer den Betrag X zahlen. Nicht, dass man sich gegenseitig hochbietet, was bezahlt die Band, wir machen Fuffi mehr oder so. Aber natürlich kann man auch dieses sich rar und exklusiv für ein einziges Projekt machen, mit einer entsprechenden Gage entlohnen.
Klar, natürlich. Ja. Also man hat ja auch irgendwann einen gewissen Stellenwert als arbeitender Mensch in so einer Produktion. Und total.
Geil. Habt ihr noch Fragen? Ich habe noch eine gute letzte Frage auf der Zunge. Habt ihr noch was anderes?
Aber das ist auch eher einfach nur so eine Frage, was ist da deine Erfahrung? Was ist das geilste Festival, auf dem du je arbeiten durftest? Weil ich persönlich bin ein ganz großer Festival-Fan und ich spiele auch lieber Festivals als Clubshows. Und wir hatten es ja vorhin schon drüber, auf Festivals zu arbeiten ist nicht unbedingt einfacher, teilweise im Gegenteil, aber ich glaube, andersrum hat ja auch auf Festivals arbeiten diesen Mehrwert halt so, ja krass, und wenn ich mit der Arbeit durch bin, dann kann ich mir vielleicht noch meine Lieblingsbands da und da und da angucken ich wollte schon immer mal auf dieses Festival kommen, aber es ist halt, was weiß ich was, arschweit weg, weswegen man nicht hinfährt oder sowas, deswegen gibt's da sowas, wo sich da für dich so ein Traum erfüllt hat, weil du da dann mal tatsächlich auf der Bühne arbeiten durftest und dann vielleicht noch geile Acts gesehen hast?
Ist schwer zu sagen, weil ich selbst nie so der Mega-Festival-Mensch war. Also ich war so ein alteingesessener Hardcore-Metal-Fan und bin immer aufs Full Force gefahren. Deswegen war tatsächlich, als ich dann das erste Mal mit Calejón irgendwie in meiner frühen Laufbahn sozusagen auf dem Full Force war, war das auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, oh geil, hättest du nicht gedacht, dass du mal hier als arbeitender Mensch hinkommst. Das war vielleicht so ein kleiner Meilenstein-Moment und auch im gleichen Jahr mit Calejón auf dem Wacken zu spielen, beziehungsweise da halt für die zu arbeiten, als sie da auf dem Wacken gespielt haben. Das waren so ein paar Knackpunkt-Momente, wo man dann gemerkt hat, boah ja krass, ich habe jetzt hier doch einen ziemlich geilen Einblick in die Welt und sehe jetzt, weiß nicht, Calejón hat da irgendwie mittags um 1 gespielt und wir sind den ganzen Tag dort gewesen, also kannst dir dann halt auf dem Wacken dann auch nochmal ein paar Bands angucken. Es ist natürlich waren schon coole Momente, als man das dann so irgendwann mal realisiert hat.
Es ist ja auch eine gewisse Bestätigung einfach, weil du erfolgreich und gut bist in dem, was du machst, dass du dann auf solche großen Bühnen zum Arbeiten kommst. Und ich glaube, das fühlt sich dann besonders gut an. Oder wenn man dann zum Beispiel halt mal ins Zenit oder sowas zum ersten Mal zum Schaffen kommt. Das stelle ich mir so vor.
Total, ja. Also ich muss dazu sagen, diesen Moment hatte ich tatsächlich relativ spät erst. Also dieses, ich bin stolz darauf, das geschafft zu haben, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch voll weit hinten dran und ich muss noch mehr schaffen, ich muss besser werden, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mir mehr Wissen aneignen. Und deswegen hatte ich so diesen Stolzmoment echt auch erst relativ spät, und aber dann auch in Verbindung mit Powerwolf tatsächlich, weil ich auch für die jetzt schon seit 2015 arbeite und auch mit denen ein bisschen gewachsen bin einfach. Die haben in den Jahren echt viele große Schübe gemacht und man hat das alles miterlebt und ist dann zusammen mit dieser Band und seinen Freunden, seiner Familie sozusagen dann auf einem Wacken oder auf einem Summer Breeze als Headliner, und da kamen dann so die Momente, wo man dann merkt, boah ja krass, ich mache hier eine tolle Sache, man vertraut mir das an, wir wuppen hier alle eine coole, große organisatorische Sache zusammen und das ist cool, Leute feiern das, das macht Spaß, das ist cool.
Das ist geil, ist ja wie bei der Leber, es wächst mit den Aufgaben.
Ja, total, ja.
Ja. Das ist natürlich dann eine krasse Nummer, irgendwie als zum Beispiel Wacken-Headliner abends zur Primetime zu spielen, zu wissen, das Ganze wird auch noch irgendwie live recorded, es entsteht eine DVD oder ein Stream oder irgendwie sowas.
Das Pyro geht nicht.
Und genau, weil irgend so ein Vogel im Weg hängt oder so, hatten wir auch schon, ne, Und du dann checkst, du bist derjenige, alles klar. Das hören hunderttausende Menschen im Zweifel, wenn die Gitarre irgendeinen Fuck hat oder so. Ne?
Mir fällt gerade tatsächlich dazu noch eine Geschichte ein. Ich hatte noch einen extrem solchen Moment, doch auch, wo wir gerade drüber sprechen. Und das war tatsächlich, als ich mit den Donuts unterwegs war. Das war auch, ich glaube, mit einer meiner ersten Shows für die Donuts. Da haben wir bei Rock am Ring, Rock im Park Wochenende gespielt. Und da haben wir dann auch, da hatte ich tatsächlich auch so den Moment, als wir mittags Rock am Ring auf der Hauptbühne gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute da, weiß nicht, was hat das für eine Kapazität, 90.000 oder was da vor der Bühne steht, weiß ich nicht.
Es kommt hin.
Ja, auf jeden Fall, da hatte ich doch auch noch so einen Moment, weil ich auch mit den Donuts selbst so als eigener Musikfan eine persönliche lange Geschichte verbinde und dann da irgendwie es geschafft habe, so, oh krass, und jetzt bist du hier bei Rock am Ring einfach und arbeitest für die und das sind coole Typen und da stehen 90.000 Leute, die da halt gerade mitsingen und das war auch ein bisschen schon ein extremer Gänsehautmoment. Das stimmt schon.
Klar, da hast du eine enorme Reise hinter dir, was du dir selber erarbeitet hast, vom, ich sag mal, angefangen als Mercher, unterbezahlt für irgendeine
Band. Für ein Papier in die Tasche so, weißt du?
Genau. Und mittlerweile arbeitest du für die Bands, die zum Beispiel in Wacken Headliner-Shows spielen und bist sogar so weit, dass du in Wacken schon Doppelschnapp machst. Das oder gemacht hast, haben wir beide gemacht.
Jawohl, da hast du.
Das heißt, du wolltest dich mit der Story jetzt selber loben.
Auch.
Doppelschnapp?
Auch.
Nee, Doppelschnapp, ich weiß gar nicht, was du meinst, Dominik.
Ach so, du hast da nochmal extra irgendwie? Ach,
nein, nein.
Aber ja, du bist den Weg des Backliners so weit gegangen, dass du in Wacken Local-Backliner bist und aber auch mit Bands dort am Start bist, für die ein oder andere dann dort nochmal zusätzlich arbeitest.
Genau.
Krasses
genau.
Ding eigentlich. Vom Pizzaboten, Japo.
Ey, Tatsache.
Zum Headliner, Backliner.
Da hat er sogar recht, ja. Kein Scheiß. So hat's angefangen. Ich habe Zivildienst gemacht, Pizzas ausgefahren und mit meiner eigenen Band versucht, irgendwie ganz groß rauszukommen. Und hier bin
geil.
Ich
kann mich erinnern, wie du mir mal erzählt hast, dass du da, dass es da Phasen in deinem Leben gab, da hast du täglich Pizza gegessen und es war vollkommen in Ordnung.
Ja, natürlich.
Manchmal sogar zwei.
Ja, die Faser doch jeder, ja.
Ich verstehe nicht, worüber wir hier reden. Und warum es erwähnenswert ist.
Man darf man nicht außer Acht lassen, wie vielseitig so eine Pizza eigentlich ist. Ich meine, ja. Wenn man die Pizza jetzt einfach nur als Grundsubstanz nimmt, sind die ja nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Also ich meine, kannst das richtig, oh, pfui mit Ananas erstmal, aber du kannst das ja. Du kannst frittieren. Das natürlich richtig, richtig dirty machen, aber du kannst das auch, wenn du mal Bock auf was Gesundes hast, machst du halt auch mal ein bisschen Mais und Paprika mit drauf oder so.
Oder Pommes.
Oder Pommes, genau.
Oder tatsächlich, das habe ich mal gemacht, das war zu der Zeit, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich in der Mittagspause in der Ausbildung mit zwei meiner Kollegen eine Todsünde ungefähr begangen. Wir sind in den nächsten Dönerladen. Und wir haben uns einen Döner-Teller bestellt, aber der Teller war eine Pizza Margarita.
Ah,
mit Salat drauf, Fritten, Soße und jeder von uns hat sich dieses Ding reingepresst und es war, ich weiß nicht, was es war. Es war grausam. Ich war selten so überfüllt. Danach. Ja, aber man
aber
war
du
auch.
Du fandst aber, es auch irgendwie geil, oder?
Ja, ja, ja. Das ist ja so ein bisschen die Perversion des Essens manchmal.
Ja, ja, voll.
Und also absolut. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine Erfahrung. Zweimal,
also ich glaub,
dreimal.
Jeder Junkfood-Gourmet wird auf jeden Fall das unterstützen, was du gemacht hast.
Ich glaube auch. Vielleicht können wir mal Tim Melzer das pitchen.
Oh ja, genau. Wer weiß? Ey, vielleicht wird das auch irgendwann das neue Ding in der Innenstadt. Kaufst dir ein Stück Pizza mit Döner drauf einfach.
Es mit Döner-Teller. Wenn es euch mal gezeigt wird, hier habt ihr es als erstes gehört.
Ja, richtig.
Genau. Absolut. Und ich und meine Kollegen Flo und Lukas kriegen was ab.
Patent incoming.
Incoming. Geil, Japo. Vielen Dank für diese ganzen
sehr gerne.
Ausführungen. Wir haben von A bis Z dein Leben mal so ein bisschen durchleuchtet. Coole
Außer
Sache.
Noch eine Sache vielleicht.
Ich hab noch eine geile Frage.
Die 10-Jahres-Frage?
Ja, genau die.
Ach so, ja. Dann.
Genau. Das war so mein Wrap-Up sozusagen.
Ah, ja,
so macht
Scheiße.
Man das doch, habe ich gelernt.
Ist der Typ zu fassen.
Ja.
Ekelhaft.
Wir haben über das, was du jetzt machst, gesprochen, das, was du regelmäßig machst und das, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Was uns jetzt als letzte Frage ganz spannend interessiert. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Siehst du dich immer noch in der gleichen Branche. Wenn du darin Geld verdienst, siehst du dich als Tech, siehst du dich als Musiker, siehst du dich als jemand, der vielleicht in einer Rental Company arbeitet, weil er jetzt doch sich ein Haus gekauft hat und irgendwie sesshaft wurde. Wo siehst du dich? Wo arbeitest du speziell irgendwo drauf hin? Hast du Pläne, hast du Ziele?
Also prinzipiell kann ich da so aus meiner Vergangenheit und Erfahrung sprechen. Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der nicht in so großen Schritten denkt. Ich glaube, natürlich hat man mittlerweile in meinem Alter auch so ein im Hinterkopf, wo soll die Reise irgendwie langfristig mal hingehen. Aber ich lasse vieles auf mich zukommen. Gerade in spannenden Zeiten, wie wir sie heutzutage haben, kann man, glaube ich, eh ganz schwer planen, was passiert. Deswegen habe ich jetzt zumindest nicht so den klassischen, ich möchte morgen ein Haus bauen, Plan. Aber langfristig natürlich sehe ich mich auch beruflich doch weiterhin hoffentlich immer in dieser Musikbranche, sei es jetzt als Techniker, sei es als Musiker, sei es als einer der ganz vielen anderen Berufe, die es gibt im Bereich Musik. Ich glaube, da kann sich im Laufe der Zeit immer ganz viel ergeben. Wisst ihr ja selber, man lernt Leute kennen und irgendwie ergeben sich Chancen, Angebote von hier nach da immer mal. Und man weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Und so gehe ich eigentlich immer ganz open-minded irgendwie durchs Leben und lasse es auf mich zukommen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit 55 noch als 16 Stunden Kisten schiebender Typ auf Tour sein möchte. Das, glaube ich, möchte ich meinem Körper nicht antun. Aber ich möchte natürlich doch langfristig, vielleicht auch als Mischmasch aus allem, so mit der einen Band geht man noch auf Tour einmal im Jahr, mit seiner eigenen Band spielt man Shows und den Rest des Jahres sitzt man vielleicht irgendwo, weiß nicht, bei der Musik, genau, in Spanien auf der Finca.
Ja. Barcelona auf der Dachterrasse.
Oh, Barcelona auf der Dachterrasse wäre natürlich das Nonplusultra, ja, das kennen wir ja.
Das Bonplusultra.
Also genau. Sozusagen, ja. aber ja, doch, ja, wie gesagt, langfristig sehe ich mich doch immer irgendwie im Musikzirkus, glaube ich. Und in welcher Form das irgendwann mal vielleicht endet, da lasse ich das Leben irgendwie auf mich zukommen.
Coole Sache. Ja, das heißt, du gehst da auch offen und positiv an diese ganze Sache ran. Mir hat mal ein großer Poet, ein Poet, gesagt, Jan Marco heißt der, pushing positivity attracts positivity. Und das passt ja eigentlich genau auf deinen total. Lebensstil. Fantastisch.
Ich hoffe, ja. Ist ein schlauer Typ anscheinend.
Ja, muss ein geiler Typ sein.
Ja. So spricht man auf der Straße auf jeden Fall über ihn. Ja.
Cool, ja, gut zu wissen. Ja, sind wir jetzt an dieser Stelle bei den Songs, oder so langsam? Ja,
Thema genau. Musi.
Genau. Musisch.
Ja. Wir haben den handwerklichen Teil hinter uns.
Genau. Ja. Also ich würde einfach sagen, unser Gast darf doch mal anfangen mit der Musik. Also,
ja, gerne.
Was wäre dein Song für unsere Playlist, lieber Japo?
Und gefällt dir die Playlist, die wir bis jetzt
genau,
haben?
Genau, gefällt sie dir?
Und warum nicht?
Ein bisschen viel Ghost Inside vielleicht, aber...
Nein, das schneiden wir raus, auf jeden Fall.
Genau, das Interview wird gecancelt.
Die einzig doppelt vertretene Band in der Playlist, bis gleich.
Stimmt, ich hab's schon gesehen.
Wollte damit natürlich auch nur ein bisschen einen Witz machen, weil ihr das Gespräch ja auch öfter habt, wessen Lieblingsband das natürlich ist.
Ja, meine ist klar.
Ich gibt natürlich eine Million Songs, die geil sind. Ich habe jetzt einen Song genommen, den ich im Moment ziemlich abfeiere. Der ist von einer Künstlerin, die nennt sich Lilith Caesar und der Song heißt King. Das ist
keine Ahnung, aber ich höre mir gleich an.
Eine Künstlerin, die hat vorher unter einem anderen Namen Musik gemacht. Ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber ich glaube, der Nachname war Simmons. Und die hat sich jetzt irgendwie neu erfunden als Lilith
Barbara
Caesar
Simmons.
Und den Song feiere ich tierisch ab. Habe ich letztens per Zufall irgendwo entdeckt und bin auf das Album gespannt, wenn das rauskommt.
Hauen wir rein. Ja.
Nehmen wir mit auf.
Bin selber gespannt.
Geil.
Habe ich Bock drauf.
Ja.
Marian.
Ja,
was
Dominik.
Was ist denn dein Song für die Playlist in
Muss
dieser
ich kurz
Folge?
Selber gucken.
Komm schon. Den hab sogar ich im Kopf.
Ja, das Schlimme ist, den Künstler, der fällt mir ein, aber ich weiß es.
Okay,
spontan ist mir eingefallen. Es ist natürlich Childish Gambino.
Geil.
Mit dem Song Sweatpants.
voll geil. Ich habe mir durch deine Empfehlung in unserer To-Do-Liste bin ich auf den Künstler gestoßen und ich
grandios, Alter,
völlig überrascht, habe den voll gefeiert.
Nie gehört?
Ihr müsst mal das Video, das Hammer, zu dem Song angucken. Das ist so grand, das ist so eine Plansequenz. Aha. Und er trifft sich dann immer öfters selber und das ist einfach, also guckt's euch an,
wo du gerade Video ansprichst. Kennt jemand von euch die Serie Community? Habt ihr die geschaut?
Ja, habe ich aber noch nicht geschaut.
Nö, auch noch nicht geschaut.
Ah, okay. Und da spielt Childish Gambino mit.
Ah. Als, das ist ein Schauspieler, ja? Der spielt in voll vielen Serien mit.
Genau, richtig. Der spielt den Troy.
Es gibt eine sehr gute Serie, Atlanta. Da spielt er die Hauptrolle.
Ah, okay, cool. Nice.
Ich wusste, er ist irgendwie bekannt, ja.
Ja, so. Ich wusste unangenehm lange nicht, obwohl ich Childish Gambino kannte und Community geschaut habe, dass es eine und dieselbe Person ist und dann auf einmal hat alles für mich nicht mehr Sinn gemacht.
Hätten auch Zwillinge sein können, wer weiß.
Stimmt, oder Drillinge. Und der andere
ist halt
Mann, Mac ist. Zum Beispiel.
Hi. Aber ja, grandiose Künstler, also auch und so vielfältig, ohne Scheiß, also alles aber sehr grandios.
Und schöne Haare hat er.
Ja, und schönen Bart hat er, ja. Und schön tanzen
schönes
kann er auch.
Bart hat er.
Das Video zu This is America. Ist
genau das wollte ich auch gerade sagen.
Pervers.
Das ist super gut.
Auf jeden Fall ein Hit.
Geil. Alles, was der Mann macht, ist, glaube ich, ein Hit.
Ja, echt so. Cool. Ja. Echt so. Ich habe auch mal was gesehen bei YouTube, dass er sehr reich ist.
Das glaube ich aber nicht.
Oh, ja. Sympathisch.
Ich glaube, es ist ein Gerücht. Nun gut, ja, dann der nächste.
D-Dog, dein Song.
Mein Song.
D-Dog.
Ja. Come on. Oh, gestern ist DMX gestorben.
Ja, gestern ist DMX gestorben, da fällt mir jetzt auch gerade ein.
Rest in peace.
Rip in peace, aber.
Ja. Nee, die Band heißt The Journey Back. Der Song heißt Reality. Ich habe erst beim Recherchieren rausgefunden, dass das Stuttgarter sind.
So Stuttgart, ah,
ja, total lustig.
Das hat mir meine Freundin vorhin erzählt und du wusstest es nicht.
Ah, ja, das hat sie mir jetzt nicht erzählt, als sie gestern Abend bei mir war.
Oha.
Oha. Jetzt wird aber unter der Gürtellinie ausgeteilt.
Echt so.
Ich muss aber leider sagen, der Song, der hat mich gecatcht, den finde ich total geil. Habe mir daraufhin die anderen Songs angehört und habe gemerkt, dieser Song ist der mit Abstand der mir am meisten gefällt. Der Rest kann für mich leider nicht so ganz auf diesem Niveau mithalten. Macht euch euer eigenes Bild davon. Dieser Song, killer geil, Reality, cooler Punkrock, checkt's aus in der Playlist.
Lief mir auch gut, nein.
Definitiv.
Hast du gescheit aus.
Hast du mal gemerkt, Samu, diesmal war es nicht der schlechteste Song vom Album, sondern mal der beste Song vom Album.
Stimmt. Ja. mein Song ist wieder von meiner Lieblingsband The Main. Und der kam vorgestern raus und es ist einfach alles zu krass. Also der ist erstens mal ist der richtig schön, einfach so ein richtig stabiler, schöner Liebessong. Und das sind ja bekanntlich die besten Songs, bis auf Nazis und scheiße Songs. ist großartig. Da habe ich mir das Video angeguckt. Erstmal so, der Song heißt April 7th. Und kam am 7. April raus.
Oh, wow. So crazy.
Wow. Erstmal das, was gleichzeitig...
Marketing-Geniestreich.
Ja, absolut. Was gleichzeitig auch noch Geburtstag von ihrem Album Lovely Little Lonely war. Wow. Und ich weiß nicht, habt ihr ihn angehört?
Nee,
freilich.
Ja, klar.
Video geguckt?
Nein.
Ah, okay, muss man auf jeden Fall machen, weil erstens mein Live-Fotograf, der viel mit The Main unterwegs ist, Loop heißt der Gute, das Video gemacht hat und es unfassbar schön ist. Es ist auch mal selten so ein Video, in dem die Band kein einziges Mal vorkommt,
finde ich sehr
sondern
gut.
Es ist nur ein Story-Video und
würde
in dem...
Würde ich euch für Chrisley empfehlen.
Ja.
Halt Maul.
Und in dem behandeln die die sieben Stadien der Liebe quasi. Wird so abgehandelt. Man kennt ja eigentlich so die sieben Phasen des Trauerns oder so, wenn jemand stirbt und sowas. Und die haben das irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Hintergrundgedanke war für das Video. Auf jeden Fall haben die es umgedreht und haben die sieben Phasen der Liebe irgendwie gemacht mit einem ultra geilen, schönen Video. Also mir hat's komplett der Helm verbogen, als ich das gesehen habe und den Song gehört habe. Nice. Pumpten euch rein.
Nice. Ja. Auf jeden Fall reinfahren.
Ja.
Voll geil. Ja. Cool. Folge komplett, geil. Interview komplett.
Genau.
Songs komplett. Ja. Fantastisch.
Jetzt nur noch unsere Sachen ankündigen. Folgt uns auf Instagram.
Ja, machen wir noch. Musst du dann zurechtschneiden.
Das ist schön, ja. Nee, mach ich nicht. Lass einmal alles genauso, wie ich, eigentlich schneide ich nie. Ich lass immer nur die Folge durchlaufen. Mach's so, als ob ich geschnitten hätte.
Und brauchst dann drei Tage
dafür. Ja, ich weiß auch nicht warum.
Nee. Vielen Dank, Jappo, für deine Zeit. Wir haben das jetzt auf zwei Abende gesplittet. Richtig cool. Wir hatten ein mega cooles Gespräch, coole Fragen, interessante Antworten. Vielen Dank.
Hat mich gefreut. Also gestern, nicht heute, oder?
Genau. Bevor ihr euch fragt und wundert, wir haben gestern mit unseren Patreons ein 2,5-stündiges Q&A mit Jappo gemacht, was unfassbar viel Spaß gemacht hat, fand ich. Ich war am Ende lattenvoll, muss ich auch sagen.
Hat man dir aber gar nicht so krass angemerkt, muss ich
das
sagen.
Das ist schön. Ich mache das ja auch professionell.
Sehr gut. Sehr geübt.
Nee, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du dir wirklich zwei Abende hintereinander Zeit für uns nimmst. Das ist nicht selbstverständlich.
Gerne.
Voll cool, Mann. Dankeschön.
Ja, ich werde nicht mal bezahlt dafür.
Sehr viel,
ja.
Sehr viel Spaß gemacht. Ich hole mir das vom Dominik in anderer Form.
Ja, sehr gut. Ja. So haben wir es auch gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, richtig. Ihr deichselt da was, ne?
Ja, sowieso.
Richtig geil.
Wie war das nochmal?
Hier. Ach so, genau, so machen wir das. Also an alle Hörer, die diese Folge gerade zu Ende gehört haben, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, checkt Patreon aus, da gibt's auch Bild zu diesem Audio. Allgemein, checkt unser Instagram aus, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten, es macht wahnsinnig Spaß, mit euch zu interagieren. Wir sind heute mit Folge 9 durch. Die nächste Folge 10 wird unsere erste kleine Jubiläumsfolge. Den Ablauf dieser Folge, den planen wir schon so ein bisschen. Das wird so ein bisschen anders, als es bisher war. Dazu gibt's auf Instagram dann mehr. Da können wir euch noch informieren und uns mit euch abstimmen. Dann sehen wir, wie Folge 10 verläuft. Bis dahin haben wir jetzt noch 2 Wochen Zeit. Vielen Dank an euch alle. Macht euch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen. Tschüssi.
Ciao.
Tschö mit Ö, tschüss mit Pau.
Wow. Ich dachte, ich gehe mal in die Tierwelt.